Wenn man hier jetzt umsteht, muss man immer wieder mal die Bildschirme gucken, dann bleibt man in Bewegung. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Willkommen zur Predigt. Heute geht es wieder über Jesus vom Verstehen und Nachfolgen. Das haben wir schon gehört. Ich möchte die Predigt mit einem Vers beginnen, der in meinem Leben richtige Spuren hinterlassen hat. So ein Game Changer, sagt man, in meiner Bibellese. Vorher und nachher in meinem Leben gibt es einen Unterschied. Und dieser Vers steht in Matthäus 13, da brauche ich mal die nächste Folie. Da ist er schon. Ein Mann, ein Sämann, ging aus zu säen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Matthäus 13. Das ist erstmal ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Da ist einer, der geht hinaus, um zu sehen. Nichts ist ja ansteckender als ein positives Beispiel, Vorbild. Und es erscheint ein Seemann zu sein, der nicht geizig ist, denn er geht mit seinem Saatgut sogar bis an den Weg. Der Weg ist ja der Rand vom Feld. Und wenn man an den Rand geht, dann läuft man ja Gefahr, dass man auch Saatgut über das Feld hinaus wirft und vergeudet. Aber dieser Sämann scheint das nicht zu stören. Ihm ist jeder Fleck seines Ackers wichtig. Kein Zentimeter soll ausgelassen werden, so traut er sich auch an den Weg heran. Der Text geht aber weiter, eher niederschmetternd. Und zwar heißt es, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Was für ein niederschmetterndes Ergebnis. Da müht sich einer, geht hinaus, macht was, es ist ihm nicht egal, was mit dem Acker passiert. Und dann kommen die Vögel und fressen alles weg. Da möchte man doch am liebsten mit der Schrotflinte die Vögel vom Himmel holen. Die Geschichte von Jesus spricht ja in dem Beispiel vom Reich Gottes. Und ich kann Leute verstehen, die heute sagen, Mission lohnt sich nicht. Und es lohnt sich auch nicht, den Samen bis an den Rand zu schmeißen. Wer steht denn auch schon am Rand? Das sind doch die Zuschauer, die nichts machen, die nur zugucken wollen, sich aber gar nicht einbringen in die Gemeinde. Das sind die, die am Rand der Gesellschaft vielleicht stehen oder der Gemeinde. Vielleicht sind das auch die, die gerade schwierig sind, vielleicht auch theologisch nicht angepasst. Das sind die Leute, die am Rand stehen und der Sämann schmeißt das einfach da, das Saatgut hin. Wenn ich als Pastor Bibelstunden gebe, dann freue ich mich auch immer über die, wo alles klar läuft. So wie beim Andreas zum Beispiel. Wunderbar. Die das Wort hören und annehmen, sich taufen lassen. Keine Widerworte, keine Zweifel. Und was ist jetzt mit denen, bei denen es nicht gut geht, wo die Vögel kommen und dort, wo der Same vielleicht auch unter die Dornen fällt, ist ein anderes Bild in dem Gleichnis. Was ist mit denen, wo Leute Zweifel haben, Fragen? Leute, die von weit weg kommen in ihrem Lebenslauf, eine schwierige Vergangenheit haben, geben wir die auf? Wo sind denn dann die Sämänner und Sähfrauen, die die Vögel vertreiben oder die Disteln ausraufen? Die Menschen helfen, dran zu bleiben, wenn es für sie schwieriger oder länger dauert und wo nicht alles gut geht. Ich bin froh, dass Jesus dieses Gleichnis selbst deutet. Wir müssten also jetzt nicht überlegen, was bedeuten die Vögel, das sagt Jesus selbst. Jesus sagt, der Samen, der an den Weg gefallen ist, das ist der Mensch, der das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht. Und dann kommt der Böse, dann kommen die Vögel und sie reißen alles weg. Eine tolle Auslegung, wäre ich nie drauf gekommen. Es sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und nicht verstehen. Das mit den Vögeln scheint für Jesus gar nicht ein Problem zu sein, dass sie kommen und dass sie das Saatgut wegfressen. Der Böse, der kann nur deshalb kommen und wegreißen, weil da einer ist, der das Evangelium gehört hat, aber nicht verstanden. Und dieses Bild hat mich damals, als ich das so bewusst wahrgenommen habe, sehr getroffen. Kennt ihr solche Leute, die Evangelium mal verstanden haben oder gehört haben und die dann nicht mehr in der Gemeinde sind, die weggegangen sind? Ich denke da manchmal an unsere jungen Leute. Was haben wir denen erzählt, dass sie heute nicht mehr da sind? Was haben unsere jungen Leute mitbekommen vom Evangelium? Welches Bild von Gott haben wir ihm vermittelt, dass die Vögel kommen und es ihnen nicht mehr wegreißen können? Als ich vor 30 Jahren hier in Berlin schon mal war, da gab es 5 oder 6 Jugendgruppen in Berlin. Berlin Mitte Nord, die Köpis waren da, genau, hier der Frank und der Jan. Das waren große Gruppen. In Zehlendorf gab es Gruppen, in Spandau. Da gab es große Jugendarbeit und immer am Sabbatnachmittag, da haben sie sich getroffen. Das war sicher und fest. Und in den Herbstferien tatsächlich, da sind diese Jugendgruppen in Berlin auf die Straße gegangen. Die haben Jugendaktionswochen gemacht. In der Wilmersdorfer Straße waren wir und in Köpenick waren wir. Da hatten wir so ein Standbild von Daniel 2 und dann haben wir mit den Fußgängern geredet über die Bibel und über die Prophetie. Und dann gab es Abendgottesdienste, da hat jede Jugendgruppe einen Abend gestaltet und da haben wir dann auf der Straße eingeladen. Dann haben wir Obdachlose besucht, haben für sie den Straßenfeger verkauft. Wir waren mal im Seniorenheim, haben da mit den Rollis die Alten in den Park geführt, im Botanischen Garten. Das waren 24/7, kann man tatsächlich sagen, eine ganze Woche, wo Jugendliche ihr Leben für Jesus investiert haben. Und dann komme ich nach 30 Jahren wieder nach Berlin und ganz viele von damals sind nicht mehr in der Gemeinde. Und nicht nur junge Leute, so mancher Gast und Freund der Gemeinde ist auch nicht mehr da. Kann das sein, dass unsere Kinder und Freunde gegangen sind, weil sie Evangelium nicht verstanden haben? Wenn ich junge Leute frage heutzutage, dann wissen die ganz viel aus der Bibel. Unsere jungen Leute sind intelligent, sie können denken und sie kennen die Geschichten aus der Bibel. Und doch sind viele nicht mehr da. Liegt es daran, dass sie wussten und doch nicht wirklich verstanden hatten, was Gott eigentlich ist und will? Und dann habe ich mich auch gefragt, als Pastor bin ich ja auch verantwortlich, was habe ich denn weitergegeben? Was muss ich denn verstanden haben, dass ich es verständlich weitergeben kann? Und so habe ich heute mal mitgebracht, die nächste Folie bräuchte ich jetzt mal, genau. Ich habe mal ein paar Stichwörter aufgeschrieben, mitgebracht. Was muss denn ein Mensch verstanden haben vom Evangelium, damit die Vögel nicht kommen und es ihm wieder wegreißen können? Überlegt mal einen Augenblick, was man verstanden haben muss von diesen Stichwörtern, die ich hier aufgeschrieben habe, damit die Vögel nicht kommen und es mir wieder wegreißen können. Also muss ich verstanden haben, Jesus ist für mich gestorben, Gott kann Wunder tun, wer Gott liebt, der hält Gottes Gebote, Beten ist das Atmen der Seele, ich bin ein Sünder, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Gott wird Gericht halten, der Glaube kommt aus der Predigt, Gott ist gütig, man muss mehr Gott gehorchen als den Menschen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, Gott hat die Welt geschaffen, Satan, Teufel ist der Gegner Gottes. Muss ich verstanden haben, Gott liebt mich, Jesus ist auferstanden. Die Bibel ist das Wort Gottes, die christliche Gemeinde, der Leib Gottes. Wer glaubt und getauft ist, der hat ewiges Leben. Mein Körper ist ein Tempel Gottes, Jesus wird wiederkommen. Was von diesen Dingen muss ich verstanden haben, dass wenn die Vögel kommen, man mir das nicht wegnehmen kann. Ihr könnt ja mal überlegen, die Folie lassen wir mal, wäre dankbar, wenn ihr trotzdem weiter zuhört. Die Antwort, die ich auf diese Frage gefunden habe, die möchte ich heute in der Predigt mit euch besprechen, möchte ich mit euch teilen. Es ist eine Geschichte von Jesus, die mir da geholfen hat. Wenn jemand vom Reich Gottes reden könnte, dann war das er. Steht in Lukas 5. Und ich habe heute mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Jesus-Film gebracht, der diese Begebenheit der Predigt von Jesus im Film zeigt, aus dem Jesus-Film. Also da würde ich jetzt mal um den Film bitten. Dauert nur 2 Minuten. Spannt euch, nehmt mal den Film mit.
Die Besetzer waren allgegenwärtig. Und das Volk sehnte sich nach dem Messias, um sie von der Tyrannei zu befreien.
Friede sei mit dir.
Und mit dir.
Wird dein Boot mich tragen, Simon?
Warum nicht?
Er will uns verlassen. Sprich zu uns. Sprich zu uns. Sprich zu uns. Jesus, sprich zu uns.
Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer sprach bei sich selbst dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher. Ich danke dir, dass ich auch nicht bin wie dieser Zöllner dort. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe dir den 1/10 meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, sei mir armem Sünder gnädig. Ich sage euch, der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause zurück, nicht der Pharisäer. Denn der, welcher sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht. Fahr weiter hinaus in das tiefe Wasser. Dort werft eure Netze zum Fang aus.
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Doch wenn du es sagst,
Geht weiter.
Johannes! Johannes, kommt her mit eurem Boot und helft uns schnell! Schneller, schneller!
Das geht nicht, wir haben alle Hände voll zu tun!
Das ist genug! Das ist genug!
Geh weg von mir, o Herr. Ich habe viel gesündigt.
Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen.
Ja, danke schön. Was muss ich verstanden haben, dass ich alles verlasse und Jesus nachfolge? Was muss ich verstanden haben, dass ich bei Jesus bleibe? 4 kurze Gedanken zu dieser Geschichte, die wir aus der Bibel haben. Das erste ist die Predigt. Jesus hatte wieder nur eins im Sinn. Er wollte Menschen zeigen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Und dann holte er die Leute zusammen am Ufer, Frauen, Männer, Kinder, Junge und Alte. Und alle hören, was er zu sagen hat. Hören die Predigt. Glaube, dass Leute ihm Vertrauen, Heil und Erlösung erleben, hat immer etwas mit Wissen zu tun. Ich muss es hören, was Gott sagt, denn der Glaube, sagt die Bibel auch, kommt aus der Predigt. Und auch die, ihr hier sitzt und ich, wir alle sitzen nur deshalb hier, weil es irgendwann mal in unserem Leben jemand gegeben hat, der uns etwas von Gott erzählt hat. Vielleicht einmal oder 100-mal. Und weil ihr das gehört habt, habt ihr irgendwann entschieden, ich komme wieder. Das ist das Erste. Was muss ich verstanden haben? Ich muss mal was gehört haben. Das Zweite, die Geschichte am See geht weiter. Jesus redet nicht nur, sondern er fordert auf einmal diesen Petrus heraus. Als Jesus seine Predigt geendet hatte, da wendet er sich an einen von diesen Leuten und er spricht ihn direkt an: Simon, fahre hinaus und werfe deine Netze aus. Wenn Gott einlädt, dann meint er das ganz persönlich. Da kann man jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, der Leitungskreis ist gemeint oder Bruder X, Schwester Y. Nein, wenn Jesus etwas erzählt, dann bin erstmal ich gemeint. Und Jesus spricht diesen Simon an und fordert ihn heraus, fahre hinaus auf den See dorthin, wo es tief ist. Und ich finde, allein das ist schon ein schönes Bild, da wo es tief ist. Wir kommen in unserem Glauben nicht immer mit Milch aus, wir brauchen feste Nahrung. Irgendwann müssen wir dahin fahren, wo unser Glaube Tiefe gewinnt. Fahre hinaus, da wo es tief ist, da soll er seine Netze auswerfen. Und an dieser Stelle wird es ein bisschen dramatisch und komisch. Die Sache ist ja ganz einfach. Jesus ist Zimmermann, Simon ein Fischer, von der Pike auf gelernt. Petrus kennt sich aus mit dem Fischen. Er weiß, wo die Fische stehen und wann man sie fängt. Und zwar nachts, wenn die Fische hochsteigen. Kein Fischer fährt tagsüber bei Sonnenlicht raus, wo die Fische unten bleiben, weil das Sonnenlicht es den ganzen See erhellt. Und Jesus sagt, fahr jetzt am helllichten Tage raus, wieder die Vernunft. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich wohl gemacht in dieser Situation? Was macht ein Fachmann, wenn da ein blutiger Laie kommt und schlaue Sprüche loslässt? Höflich, aber bestimmt spricht das Simon auch an. Wir haben doch die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das heißt doch, Jesus, das, was du hier erwartest, ist schwierig. Das ist ein hartes Geschäft, das geht nicht so einfach, bei allem Respekt. Und Zweifel, das kennen wir, wir fangen an zu denken, zu argumentieren. Und wir können richtig spüren, wie das Simon Petrus auch macht, wie es ihn aufwühlt, wie es in ihm tobt. Und doch muss die Predigt Simon Mut gemacht haben, er lässt sich auf die Herausforderung ein. Auf dein Wort hin, sagt Petrus, weil du es bist, will ich hinausfahren. Irgendwie muss Petrus gespürt haben, da ist jetzt was anderes dran. Und was er jetzt macht, das geht gegen besseres Wissen, gegen alle Erfahrung, gegen die Vernunft, gegen die Logik, gegen alles, was er kannte. Es ist verrückt, naiv, emotional, unvernünftig, nicht von der Erfahrung gedeckt. Und doch, er tut es. Er wagt es einfach, weil Jesus es sagt. Und ich finde, so ist das mit dem Reich Gottes ganz häufig. Da bin ich gemeint, da höre ich den Aufruf, etwas zu wagen, mich an was Neues heranzutasten oder einzulassen. Und dann fange ich an zu handeln, als wäre die Sache wahr. Meine Frage heute ist, kann das sein, dass wir Wort Gottes manchmal nicht verstehen, weil wir an dieser Stelle zurückschrecken? Weil wir uns nicht herausfordern lassen, weil wir diesen zweiten Schritt einfach nicht mitgehen. Wir hören zwar, aber wir setzen das einfach nicht um. Wir lassen uns nicht wirklich darauf ein und erleben dann auch nicht die Wahrheit und die Kraft. Ein Beispiel bringe ich mal aus meinem Leben. Wisst ihr, woran Jugendliche manchmal scheitern, wenn sie gläubige Erwachsene sehen? Dann scheitern sie daran, dass wir als Erwachsene reden, aber nicht tun. Wir Erwachsene reden mit unseren Kindern darüber, zum Beispiel, dass wir keinen Alkohol trinken, kein Schweinefleisch essen oder im selben Atemzug, wenn wir das dann erzählt haben, essen wir aber Torten mit Zucker und in großen Mengen. Ich bringe das jetzt einfach mal als Beispiel. Da sind meine Kinder oft dran gescheitert. Wir reden über Gesundheit, sind aber gar nicht da. Und dann reden wir über 3. Mose 11 und merken, die Zeit ist schon viel weiter. So, was meine Kinder mir sagen zum Thema Ernährung, ist heute eine ganz andere Schiene. Die sagen mir, Papa, du musst unverarbeitete Lebensmittel essen. Nicht das Würstchen, was durch den Fleischwolf gegangen ist, mit Gewürzen und Fett gestärkt, sondern iss mal was, was das ursprüngliche Nahrungsmittel ist, wo du das noch sehen kannst. Nur mal so als Idee, habe ich aufgegriffen, finde ich einen guten Maßstab für gesunde Ernährung, möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Nur mal so am Rand. Und dann sagen wir den Kindern auch, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bewahren. Und dann sparen wir aber nur Energie, wenn die Preise wieder in die Höhe gehen. Vor ein paar Jahren, da hat mich meine Tochter richtig beschämt. Da waren wir noch in Neuruppin. Und da hatte ich 5 Jahre in Neuruppin gar kein Auto. Und dann habe ich mich gefreut, da kamen damals die Flixbusse auf, die großen Reisebusse, die waren viel günstiger als die Deutsche Bahn. Und dann habe ich Schnäppchen, bin ich immer mit den Reisebussen gefahren. Da gab es Berlin-Quedlinburg zum Beispiel 13 Euro, das schaffst du mit dem Auto nicht. Und eines Tages, das war lange, lange vor den Klimaklebern, da erzählte mir meine Tochter, dass sie keinen Bus mehr fahren will. Das mit dem billigen Diesel stimmt, aber das ist nicht gut für die Umwelt. Und sie sagte, wenn wir jetzt mehr regenerierbaren Strom haben, dann ist die Deutsche Bahn viel nachhaltiger. Papa, nicht nur reden, sagte sie, wenn du für die Schöpfung bist, dann musst du auch was tun. Manchmal scheitern Jugendliche daran, dass wir gute Reden halten, aber so wenig aktuell im Tagesgeschehen das umsetzen. Simon wirft die Netze aus, da wo der See tief ist, da wo es tief ist. Manchmal denke ich, ich und du, wir brauchten das auch viel mehr, viel öfter, dass uns einer nach der Predigt anspricht, dass uns einer mal nach der Predigt herausfordert, das Gehörte einfach mal umzusetzen. Einmal einer, der mal nachfragt, wie geht's dir denn mit dem, was du heute gehört hast und wo kann ich dir helfen, deinen Glauben in dieser Woche besser auszuleben? Würdest du das zulassen, wenn und offen dafür sein, wenn jemand so mit dir reden würde? Wo kann ich dir in dieser Woche helfen, das Gehörte umzusetzen? Wenn jemand zu mir käme und sagen würde, wollen wir mal zusammen zu Bruder X gehen und du vergibst ihm von ganzem Herzen. Oder wollen wir zusammen einen Hauskreis gründen, wo wir deine Nachbarn zum Bibellesen einladen? Oder möchtest du deinen Blutdruck senken und wir treffen uns am Montag zu einem Spaziergang? Würdest du das zulassen? Offen dafür sein, wenn jemand so mit dir reden würde? Jesus sagt zu Petrus, wirf dein Netz aus, da wo es tief ist. Wie geht die Sache aus? Die Fischer damals machen eine ganz, ganz neue Erfahrung. Die Boote sind voll mitten am Tag, die Naturgesetze sind umgestoßen, der Verstand widerlegt, die Netze sind voll. Simon macht an diesem Tag eine ganz neue Erfahrung. Warum? Nicht, weil er schlau ist, sondern weil er gewagt hat zu vertrauen. Nicht, weil er völlig überzeugt war mit Skepsis, aber doch so viel, dass er rausgefahren ist. Das war so der zweite Punkt. Wer Jesus verstehen will, der muss sich darauf einlassen, was er sagt. Und noch ein drittes. Wie geht die Geschichte denn weiter? Eigentlich ganz komisch. Petrus freut sich gar nicht. Er jongliert nicht mit den Fischen auf dem Bootssteg. Er tanzt keinen Freudentanz. Er sagt nicht zu Jesus, komm, wir machen 50-50. Du weißt, wo die Fische sind und ich habe eine Angel, also wir machen ein Geschäft. Nein, er schlägt nicht die Hand ein von Jesus, sondern er wehrt ab, fällt nicht Jesus um den Hals, sondern vor ihm auf die Knie. Er sagt nicht, lass uns zusammenbleiben, sondern er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Warum? Er ist so erschüttert, dass Jesus sein ängstliches Vertrauen so überreich beschenkt hat. Das hat er noch nie so erlebt, das bringt sein Weltbild auch durcheinander, seine Kenntnis vom Menschen und wie sie handeln. Da stimmt nichts mehr bei ihm, nur eins sieht er, seine Armut, Begrenztheit und Halbherzigkeit. Und er sagt, Jesus, du bist zu gut, ich bin schlecht, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Das ist das Dritte heute. Kann ich Evangelium verstehen, ohne an diesem Punkt zu stehen? An dem Punkt, wo ich von Gott beschenkt werde und erkenne, ich bin ein sündiger Mensch. Paulus sagte einmal, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet in Römer 2? Kann ich Gottes Evangelium für mich annehmen, ohne die Erkenntnis über mich selbst, ohne zu wissen, ich habe das nicht verdient, ich bin ein sündiger Mensch? Die Bibel ist da ganz deutlich. Der Same, der muss irgendwie in die Erde, das Korn muss in die Erde sterben. Es gibt kein neues Leben, wenn ich nicht erkenne, dass mein Altes kaputt ist und dass ich nötig habe, neu zu werden. Und noch ein viertes und letztes. Am Ende der Geschichte, da kommt das größte Wunder. Der Gipfel, es ist die Reaktion von Jesus. Jesus akzeptiert die Beichte von Simon, er beschönigt das nicht, so wie wir das manchmal machen, wenn jemand tief stapelt, wir das Elend nicht sehen können, dann sagen wir, ach armer Simon, ist doch nicht so schlimm, so schlecht bist du doch gar nicht, schau doch mal auf das Gute in dir. Das macht Jesus nicht, nein, er beschönigt nichts, aber er verdammt auch nichts, sondern er beruft diesen Simon, er sagt, Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Fürchte dich nicht, nicht vor deiner Vergangenheit, vor deinem Leben. Hab keine Angst vor der Zukunft, vor dem, was auf dich zukommt. Von nun an berufe ich dich zum Menschenfischer. Von nun an, das heißt auch keine Probezeit, keine Bewährungsfrist. Warten wir erstmal, bis Gras über die Sache gelaufen ist. Von nun an heißt es, heißt eben sofort, Menschen gewinnen statt Fische. Diese Aufgabe vertraut Jesus Simon an, dem Versager, dem einfachen Kerl, der ihn später verleugnet. Dem Mann vertraut Jesus sein Geschäft an, nämlich andere Menschen. Und ich finde, wenn etwas das Leben wirklich verändern kann auf Dauer, dann ist es eine solche Berufung. Strafe oder Drohung, Kontrolle verändern einen Menschen doch nicht wirklich. Sie können das Böse nur ein bisschen eindämmen. Das, was Petrus an diesem Tag erlebt, ist ein Fischfangwunder, die Selbsterkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch, und die Berufung. Und das ist nachhaltiger und umwälzender, so tief, dass es sein Leben völlig verändert. Petrus lässt sich damals auf Jesus ein, bei ihm ist der Same aufgegangen. Er hatte Jesus verstanden und so endet diese Geschichte auch so wunderbar. Als sie die Schiffe an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Petrus hat an dem Tag verstanden. Und wenn wir an unseren Weg denken, dann werden wir, glaube ich, mit weniger auch nicht auskommen. Mein altes Denken muss ich verlassen, ihm nachfolgen, seinen Worten vertrauen und es ausleben. Wer so lebt, der hat Evangelium verstanden. Jetzt brauche ich die nächste Folie mal. Ist schon? Rot. Rot ist immer gut. Rot steht für die Liebe. Meine persönliche Antwort, wenn ihr mich fragt, was von dieser Liste ist wirklich wichtig, damit ich bei Jesus bleibe, was ist wirklich wichtig, dann sind es diese zwei Dinge. Erstens, Gott liebt mich. Und zweitens, ich bin ein Sünder. Erstens, wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich doch nur dorthin, wo ich weiß, das sind meine Freunde. Ich werde mich doch an Gott nicht wenden, wenn ich nicht weiß, dass er gütig ist und dass er mich liebt. Deshalb ist erstens immer wichtig, Gott ist Liebe. Und das Zweite, ich muss doch verstanden haben, dass ich Hilfe brauche. Solange ich denke, dass ich es selber hinkriege, werde ich doch niemals um Hilfe bitten. Also was brauche ich, damit ich bei Jesus bleibe? Erstens, Gott ist gut und ich brauche Hilfe. Nächste Folie bitte. Neulich habe ich diese Karikatur gefunden. Ich finde sie so gut. Da betet jemand am Abend. Weiß nicht, ob ihr das auch macht, ob ihr das mit den Knien so hinkriegt. Ich finde es ganz gut. Er betet, bevor er schlafen geht. Und er bittet, Herr, hilf. Das ist doch eine gute Erkenntnis, oder? Wenn jemand am Abend zu dem Schluss kommt, Herr, hilf, der nächste Tag kommt, ich brauche deine Hilfe, dann ist es doch richtig. Aber, nächste Folie, die Bitte geht noch weiter. Herr, hilf, aber mach es so, dass jeder denkt, dass ich es selber geschafft habe. In seinem Leben mit Gott, in einem Leben mit Gott, wird man nie wegen der eigenen Schwäche oder des Unvermögens scheitern. Was uns wirklich trennt von Gott, ist dieses vermeintliche Gefühl von Stärke. Herr, hilf, wir wissen alle, wir sind verloren, aber mach es so, dass es keiner mitkriegt, dass ich es nicht selber gemacht habe. Was muss ich verstanden haben? Das ist so mein Schlusswort. Gott ist Liebe und ich brauche Hilfe. Wer so zu Gott kommt und sich auf ihn einlässt, der hat wirklich verstanden. Und dann können die Vögel kommen, wie sie wollen, aber sie fressen es ihm nicht mehr weg. Amen. Ich habe mich getraut, noch einmal mein Lieblingslied vorzuschlagen.